Nicht weit entfernt von der Küste ereignete sich ein Kriminalfall entsetzlichen Ausmaßes. Es geht um einen grauenerregenden Mord an 52 Personen. Ein Fall, der bis heute ungeklärt ist und noch immer brisante Fragen aufwirft. Wer hatte Interesse am Tod des Winfried Bonifatius, des englischen Missionars und Kirchenreformers, der den wilden germanischen Stämmen das Christentum brachte und als Apostel der Deutschen gilt? Wurde der Kirchenmann von Räubern erschlagen, die sich reiche Beute erhofften? Oder ging es vielmehr um Macht, Intrigen und Politik? Ein Auftragsmord vielleicht?
Okay, nach dieser ungewöhnlichen Einführung in die Predigt geht es jetzt um Winfried Bonifatius, den wir gerade schon im Film kurz gesehen haben. Und wir sind ja in unserer Reihe History Makers. Und heute machen wir es mal andersrum. Wir haben sonst oft am Anfang des Lebens wichtiger Persönlichkeiten angefangen. Und heute haben wir am Ende des Lebens angefangen, nämlich mit dem Tod des Bonifatius. Ich möchte heute Abend nicht das ganze Leben von Bonifatius erzählen. Dazu reicht unsere Zeit nicht, sondern ich möchte ein paar wichtige Punkte herausnehmen, von denen wir etwas lernen können und euch die kurz vorstellen. Fangen wir an mit dem Tod des Bonifatius, von dem gerade schon im Video die Rede war. Es war der 7. Juni im Jahr 754 nach Christus in einem kleinen Ort bei Dokkum. Das ist in heutigen Niederlanden, ganz hoch im Norden an der Nordseeküste. Wir befinden uns im sogenannten finsteren Mittelalter, obwohl dazu gleich noch ein paar Worte, das vielleicht so finster gar nicht war. Bonifatius, ein christlicher Missionar, wir haben es eben schon gehört, der Apostel Deutschlands genannt wird, ein Missionar aus England. Nicht nur der Apostel Deutschlands, sondern in besonderer Weise auch der Apostel Marburgs. Wir werden das gleich noch hören, dass er ganz hier in der Nähe eine erste frühe Missionsstation aufgebaut hat. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er hier draußen vor der Tür einmal vorbeigelaufen ist, obwohl diese Kirche dann noch nicht stand. Und ihm wird es zugeschrieben, dass Deutschland ein christliches Land ist, wenn man es so nennen kann, dass die christliche Kultur, dass das Evangelium nach Deutschland kam und von Deutschland aus natürlich sich auch weiter in Europa ausgebreitet hat. Natürlich hat er das nicht alleine getan, sondern auch andere, aber er steht stellvertretend für viele. Er starb in Ausübung seines Berufs, wie man so schön sagt, im Alter von fast 80 Jahren. Er hatte große Teile von Deutschland mit dem Evangelium erreicht. Angefangen hat er in Holland, dann ist er hier rübergekommen nach Hessen. Er hat in Thüringen christliche Klöster und Gemeinden aufgebaut, auch in Bayern. Und als er das alles geschafft hatte, hat er gesagt, ich möchte nochmal dahin, wo ich ganz am Anfang missioniert habe, nämlich da oben in Friesland, heute Holland, also Niederlande, Nordniederlande. Ich möchte dort nochmal die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ganz am Anfang seines Dienstes hatte er dort einen Kurzzeit-Missionseinsatz gemacht, musste aber relativ unverrichteter Dinge wieder abreisen und jetzt hat er gesagt, ich möchte es nochmal versuchen. Und das war der Moment, von dem wir eben im Film kurz gehört haben. Dieses Mal hat er wirklich viele Leute erreicht, viele haben sich bekehrt, viele sind getauft worden und es wurde ein Tag festgesetzt, an dem alle, die sich bekehrt hatten und zum Glauben gefunden hatten und getauft worden waren, nochmal zusammenkommen sollten, um von Bonifatius selber die Hände aufgelegt zu bekommen. Er wollte nochmal für sie beten, er wollte nochmal um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten und so versammelte man sich an diesem Tag bei Dokkum. Und jetzt gibt es einen kurzen Ausschnitt aus einem Lebensbericht, den ein Schüler seines Nachfolgers aufgeschrieben hat, etwa 50 Jahre später. Aber als der bestimmte Tag dämmerte und das Licht des Morgenröte mit der aufgehenden Sonne hervorbrach, da kamen umgekehrt statt der Freunde Feinde und neuartige Schergen statt der neuen Gläubigen herbei. Und eine gewaltige Anzahl Feinde drang mit blinkenden Waffen, mit Speeren und Schilden in ihr Lager. Man weiß bis heute nicht genau, ob es einfach nur Räuber waren, denen es um Geld ging, ob es vielleicht Feinde der Missionstätigkeit waren, die diesen Missionar beseitigen wollten, oder ob es vielleicht ein Auftragsmord der politisch Mächtigen war, auch da gibt es Gerüchte, man weiß es nicht. Interessant finde ich die Reaktion von Bonifatius, als diese Horde mit Waffen über das Lager der Christen herfällt und die ersten Christen schon zu ihren Waffen greifen, um sich zu wehren. Der Bericht geht weiter. Da stürzen sich ihnen sofort Mannen aus den Zelten entgegen, zücken Waffen gegen Waffen und versuchen, die Heiligen gegen die wütende Macht des rasenden Volkes zu schützen. Als aber der Mann Gottes das Andringen des tobenden Haufens gewahr wurde, sammelt er sofort die Schar seiner Geistlichen, nimmt die Reliquien der Heiligen, die er stets bei sich führte, schreitet aus dem Zelt heraus und verbietet sofort den Kampf, indem er sie hart anlässt und spricht: Lasst ab, Männer, vom Kampf. Meidet Krieg und Schlacht. Denn das wahre Zeugnis der Heiligen Schrift lehrt uns, nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem zu vergelten. Darum seid stark im Herrn und ertragt dankbar, was er uns geschickt hat. Hoffet auf ihn, denn er wird eure Seele erlösen. Das sind so ziemlich die letzten Worte, die wir von ihm wissen. Dann in den nächsten Minuten ist er umgebracht worden. Er ist dann später beigesetzt worden im Kloster in Fulda, auch ganz hier in der Nähe. Wir haben ein paar Bilder von Bonifatius dabei. Vor allen Dingen jetzt auch von dieser Szene, von der wir gerade gehört haben, von seinem Tod. Im unteren Bild seht ihr das. Ich habe noch eine Vergrößerung auf dem nächsten Bild. Da seht ihr also, wie jemand mit dem Schwert auf seinen Kopf einschlägt. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr noch, wie er ein Buch in der Hand hält und das schützend über sich hält. Ein sehr symbolisches Bild. Dieses Buch ist auch erhalten. Auf dem nächsten Bild sehen wir das. Der sogenannte Codex Ragundrudis. Also natürlich streiten die Forscher immer wieder darum, ob das auch wirklich das Buch ist, aber es wird auf jeden Fall, das sagt die Tradition, dass es das ist. Und man sieht in diesem Buch da noch so Kerben am Rand von den Schwertschlägen der Räuber und Mörder, die darauf eingeschlagen haben. Und ich finde das ein sehr symbolisches Bild, wie hier sozusagen die Feinde mit dem Schwert auf Bonifatius losgehen und er sich mit dem Evangelium in der Hand wehrt, ganz bildhaft das Buch zum Schutz über sich hält und nicht zu den Waffen greift, sondern sagt: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Das ist ja ein Zitat aus dem Neuen Testament. Und ich habe mal den Vers rausgesucht mit ein bisschen Kontext dabei. Den Text haben wir hier vorne, weil es etwas zusammenfasst von dem, was Bonifatius in seinem Leben gelebt hat. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Sucht den Frieden und jagt ihm nach. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und dann hat er noch ein anderes Jesuswort zitiert, nämlich: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und da sind wir schon mitten im Thema. Evangelium und Kultur. Ein Zusammenprall von Kräften und Mächten. Hier auf der einen Seite ein Mann mit dem Evangelium in der Hand und hier seine Feinde mit dem Schwert in der Hand. Ist das vielleicht ein Sinnbild für den Zusammenprall von Evangelium und Kultur oder für den Zusammenprall von Evangelium und fremder Kultur? Ich möchte dieser Frage ein bisschen nachgehen anhand von Bonifatius. Was können wir von ihm lernen über diese Begegnung von Evangelium und Kultur? Er heißt ja der Apostel der Deutschen, der Deutschland mit dem Christentum erreicht hat, der es geschafft hat, dass zu seinen Lebzeiten sich die geistliche Landschaft in Deutschland total gewendet hat und sich auch die Kultur total verändert hat. Er ist sicher einer von vielen Missionaren, aber wohl der einflussreichste. Und er hat es vor allen Dingen geschafft, was viele vor ihm nicht geschafft haben, dass wirklich eine dauerhafte Veränderung des Landes passierte, die dann auch nachhaltig war. Es gab ja vorher schon Christen in Deutschland hier und dort. Durch die Römer waren ein paar an den Rhein gekommen und es gab auch ein paar Gemeinden. Aber das Land ist in der großen Fläche eigentlich nicht christlich geblieben. Und durch diese Missionstätigkeit von Bonifatius und seinen Schülern ist es passiert, dass das Christentum sich wirklich flächendeckend ausgebreitet hat. Deswegen möchte ich fragen, was können wir von Bonifatius lernen? Es sind drei Gedanken. Ich möchte anhand dieser Gedanken auch fragen, wie können wir heute auch so leben, dass wir unsere Zeit und unsere Kultur mit dem Evangelium verändern können? Was müssen wir vielleicht so machen wie Bonifatius, damit das gelingt? Denn ich glaube, dass es auch in unserer Zeit viele Vorbehalte gibt gegen Missionare und gegen Mission. Obwohl wir in einem Land leben, das von selber durch Mission profitiert hat. Und das ist, was es ist, weil ein Missionar aus England rübergekommen ist, das Evangelium gebracht hat. Aber es gibt Vorbehalte, und zwar bei Skeptikern, die sagen, Mission ist was Böses, ich will gar nicht, dass irgendwelche Christen das Evangelium verbreiten. Aber es gibt auch Vorbehalte bei vielen Christen, die sagen, Mission, das kann man heute nicht mehr machen. Oder die eben sagen, damals im Mittelalter, das war alles böse und schlecht, da hat man die Leute mit dem Schwert missioniert. Das wollen wir uns alles ein bisschen genauer anschauen. Fangen wir aber vorne an. Jetzt doch bei der Geburt von Bonifatius. Er wurde etwa 675 nach Christus in England geboren. Und um ihn zu verstehen, müssen wir ein bisschen was von seiner Zeit verstehen. Das sogenannte finstere Mittelalter. Vielleicht habt ihr den Begriff schon öfters mal gehört. Und da kann man ja fragen, warum heißt das finstere Mittelalter eigentlich finsteres Mittelalter? Was ist eigentlich daran so finster und was ist daran so mittel? Ja, das sind ja schon mal zwei Dinge, die man damit aussagt. Und da begegnen wir schon den ersten beiden Klischees über diese Zeit. Dieser Begriff, das finstere Mittelalter, ist eigentlich eine Erfindung der Neuzeit. Und wenn wir Neuzeit sagen, sagen wir schon, es gibt eine alte Zeit, eine Mittelzeit und eine Neuzeit. Aber dieser Begriff finsteres Mittelalter taucht in der Zeit der Aufklärung auf, wo sich Menschen zum ersten Mal öffentlich freistrampeln von der Macht der christlichen Kirche und sich offen gegen das Christentum aussprechen und vor allen Dingen eine neue Faszination entwickeln für die vorchristlichen Religionen der alten Griechen, der alten Römer, der alten Germanen. Und plötzlich entsteht so das Bild, damals zur Zeit der alten Römer und der alten Germanen war ein goldenes Zeitalter, da war alles toll, da war alles gut. Und dann kam das finstere Zeitalter des Christentums. Und jetzt kommen wir in die Neuzeit, wo wir uns vom Christentum wieder freistrampeln. Das ist sozusagen die Idee, die hinter dem Begriff finsteres Mittelalter steht. Wenn wir aber in die Zeit selber hineinschauen, merken wir, dass die Leute, die in der Zeit lebten, das ganz anders empfunden haben. Die haben nämlich immer wieder davon geredet, dass sie in einer Zeit des Lichtes leben. In einer Zeit, in der das Licht in ihre Dunkelheit hineingekommen ist, nämlich dadurch, dass das Evangelium in ihre Zeit geschienen hat. Also, wir sind in der Zeit des Bonifatius und ich möchte ein Beispiel erzählen aus der Zeit der Angelsachsen noch. Das ist etwa 50 Jahre vor seiner Geburt, wie so ein angelsächsisches Volk sich zum Christentum gewendet hat. Es gab eine spannende Geschichte und zwar am Hofe des Königs Edwin von Northumbrien. Der hatte eine Frau, die war Christin. Er selber war kein Christ. Und bei der Hochzeit wurde ausgemacht, die Frau, die darf ihn nur heiraten, wenn sie einen Missionar mitbringen darf. Der hieß Paulinus und dann hat der König gesagt, na gut, soll sie einen Missionar mitbringen und er darf dann auch predigen am Hof und so. Und dann haben sie so eine Zeit lang so gelebt und er hat so mitgekriegt, wie seine Frau christlich lebte und der Missionar hat gepredigt und er fand das immer interessanter. Und nach einiger Zeit hat er dann gesagt, pass mal auf, ich lade alle meine Edlen und meine ganzen Chefs aus den umliegenden Ländereien und so ein, die Fürsten. Und dann darf der Paulinus ihnen das Evangelium erklären. Und dann gibt es diese Versammlung und am Ende der Versammlung fragt König Edwin dann seine Untertanen, ihr habt den Glauben eurer Königin gesehen, die Lehren ihres Hofpredigers gehört, was denkt ihr darüber? Und dann steht einer seiner Mannen auf und sagt, O König, wenn wir das kurze menschliche Leben hier auf Erden mit der Ewigkeit vergleichen, von der wir keine Kenntnis haben, so scheint es mir wie der rasche Flug eines Sperlings durch die Halle, wo du an diesem Wintertag mit deinen Lehnsleuten und Ratgebern beim Feste sitzt. Hier in deiner Festhalle, beim Schein des Feuers, ist es warm und fröhlich. Dieser Sperling aber fliegt rasch durch das eine Fenster auf der Seite der Halle herein und dann durch das andere wieder hinaus. Während er hier innen ist, ist er sicher vor den Stürmen des Winters. Aber nach einigen Augenblicken in der Wärme verschwindet er wieder hinaus in die Kälte des Winters, aus der er kam. Ebenso ist der Mensch nur eine kurze Zeit hier auf Erden. Aber über die Zeit, die seinem Leben vorausging und über die, die danach kommt, wissen wir nichts. Wenn deshalb diese neue Lehre uns sichere neue Kenntnisse gebracht hat, scheint es recht und richtig zu sein, ihr zu folgen. Und daraufhin hat sich das ganze Volk, dieses angelsächsische Volk, dem christlichen Glauben angeschlossen. Weil sie gesagt haben, wir möchten nicht leben in diesem Bewusstsein, dass da überall nur Finsternis ist und wir nur diese kleine Zeit des Lebens hier haben, sondern wir möchten eine Botschaft, die das Licht bringt in die Finsternis. Und wenn man sich die Darstellungen, die Jesus-Darstellungen aus England anschaut in der Zeit, dann haben sie ganz viel mit diesem Licht des Evangeliums zu tun. Und das ist genau die Zeit, in die hinein Winfried geboren wird. Er wächst in einer Familie auf, die noch so auf der Nahtstelle der Kulturen steht. Sein Vater war vermutlich dem Evangelium nicht so freundlich gesonnen. Das kann man nur erschließen aus seinem Lebensbericht, dass er den christlichen Glauben nicht in seinem Elternhaus lernte, sondern von wandernden Mönchen und Predigern, die da kamen, so Kindermissionare. Die machten wahrscheinlich da so Kinderfeste auf der Straße und dann ging er dahin und hat das Evangelium gehört und hat gesagt, oh, da möchte ich mehr von erfahren und so als Kind. Und wollte dann schon mit 7 Jahren ins Kloster, um mehr über Jesus zu hören. Der Vater war aber dagegen, dann gab es ein bisschen Streit, aber schließlich hat der Vater nachgegeben und er durfte dann in dieses Kloster eintreten und hat dort begierig das Evangelium aufgenommen, so wie es die Berichte sagen. Und in diesem Kloster ist er in verschiedenen Klostern gewesen, hat so die normale Karriere durchgemacht. Und das Spannende ist, dass er jetzt die nächsten 35 Jahre seines Lebens zunächst mal im Kloster bleibt und noch gar nicht anfängt zu missionieren. Ich wusste das nicht, habe mir jetzt die Geschichte noch mal genauer angeschaut. Das ist die Hälfte seines Lebens, die er in England im Kloster verbracht hat, in einer Zeit der Vorbereitung, wo er sich selbst zunächst mal in der Schrift gegründet hat. Das heißt in seinem Lebensbericht, von seiner Kindheit an bis zum hinfälligen Greisenalter hat er der Weisheit der Väter nachgeeifert und die Worte der Apostel und Propheten, die mit dem Griffel der Weisheit geschrieben wurden, vor allem aber die Evangelien unseres Herrn Jesus täglich seinem Gedächtnis eingeprägt. Denn er entbrannte von so großer Begierde nach den Heiligen Schriften, dass er sich öfters mit aller Anstrengung auf die Nachahmung und das Hören derselben verlegte. Also er hat in dieser Zeit die Schrift studiert, sich von dieser Schrift prägen lassen und ich glaube, das hat die Grundlage gelegt, um später überhaupt in der Lage zu sein, das Evangelium in eine fremde Kultur zu bringen. Das ist auch mein erster Punkt heute Abend, den wir lernen können. Aus dieser Frühzeit des Bonifatius, die Hälfte seines Lebens hat er in der Vorbereitung verbracht. Er hat selbst erstmal das Evangelium kennengelernt. Er kannte sich aus dem Evangelium, hat es immer wieder gelesen, er hat es auch anderen erzählt. Wir lesen davon, wie die Männer aus der ganzen Umgebung immer wieder kamen in seine Bibelstunden und die Frauen aus den Klöstern, die durften ihr Kloster nicht verlassen, aber sie haben ihn dann eingeladen, damit er da Bibelarbeiten hält. Und so sehen wir, dass Bonifatius sich Zeit nahm, zunächst mal das Evangelium selbst zu verstehen und selbst vom Evangelium geprägt zu werden. Und das ist meine erste Frage an uns, wenn wir unsere Kultur mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir zunächst einmal selber vom Evangelium geprägt werden. Denn wir sind alles Menschen, die auch von unserer Kultur geprägt werden. Sogar sehr stark. In der Schule, in den Medien, in unserem Alltag werden wir mit Einflüssen geprägt, die zunächst mal aus unserer Kultur kommen. Gute Einflüsse und auch schlechte Einflüsse. Und wenn wir da das Evangelium hineinsprechen wollen, dann müssen wir zunächst einmal unserer eigenen Kultur das Evangelium zusprechen. Uns davon prägen lassen, tränken lassen. Ich glaube, dass wir manchmal viel zu schnell sagen, oh, ich möchte missionieren, ich möchte andere zum Glauben einladen, aber vielleicht selber noch gar nicht richtig verstanden haben, was das Evangelium bedeutet für uns und für andere. Das können wir von Bonifatius lernen. Das ist der Schlüssel seiner Wirksamkeit, selbst vom Evangelium geprägt zu werden. Jetzt sind wir also in der Mitte seines Lebens. Er hat sich da hochgearbeitet, er war ein berühmter Bibellehrer. Alle sind herbeigeströmt, um ihn zu hören. Er kriegt es angeboten, dass er ein Kloster leiten soll als Abt. Und das lehnt er ab und sagt, nein, ich will nochmal ganz neu anfangen. Ich will Missionar werden. Ich möchte aufbrechen zu neuen Ufern. Und Missionar werden, das hieß damals was anderes als heute, denn es gab noch keine Missionsorganisationen, es gab überhaupt hier in Europa noch keine Kirchenstrukturen, wo man einsteigen konnte, sondern man nannte die Missionsarbeit auch das weiße Martyrium. Im Gegensatz zum roten, wo das Blut, wo man sein Leben gab, das weiße Martyrium, wo man aufbrach in die Fremde, ohne zu wissen wohin, über die See. Und das hatten vor allem Mönche aus Irland schon vor ihm getan, auch Angelsachsen. Und Bonifatius schreibt das später in einem Brief. Er sagt, der Herr, der uns zu dieser Pilgerreise gerufen hat, möge das Schiff unserer Gebrechlichkeit beschützen, damit es nicht in den Wogen und Stürmen Germaniens untergehe. Und möge es von seiner Rechten gelenkt und bewahrt an das stille Ufer des himmlischen Jerusalems bringen. Also diese Missionsreise war wie so eine Abenteuerreise mit dem Schiff an neue Ufer. Und so macht er zunächst einen Kurzeinsatz in Friesland, also da in Holland, heutigen Holland, im Jahr 716 nach Christus, muss da aber relativ schnell wieder abbrechen, weil einfach die Strukturen fehlten, weil wenig vorbereitet war und weil er auf viel Widerstand dort stieß, und er musste dann nochmal wieder zurück nach England und hat dann einen neuen Versuch gestartet im nächsten Jahr und hat gesagt, diesmal wollen wir es richtig anfassen, und ist zunächst einmal nach Rom zum Papst, dem damaligen Leiter der Kirche, und hat gesagt, ich möchte gerne Missionar werden in Deutschland, in Germanien. Kannst du das unterstützen? Und er hat ihm dann Briefe mitgegeben und hat gesagt, ja. Und dann ist er wieder zurückgereist. Zunächst einmal wieder da noch in die holländische Gegend, wo ein anderer Missionar schon war, hat 3 Jahre mit denen zusammengearbeitet. Und dann hat er sich ins Schiff gesetzt, ist die Mosel runtergefahren bis zum Rhein und dann die Lahn wieder rauf, bis er nach Marburg kam, und hat angefangen, in dieser Gegend hier zu missionieren. Wieder ein Auszug aus dem Bericht. Als er dem Herrn in Friesland eine große Menge Volkes erworben hatte und viele durch seinen geistlichen Unterricht belehrt, durch das Aufleuchten der Strahlen des wahren Lichts zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen waren, da begab er sich der Predigt wegen unter Gottes väterlichem Schutz nach anderen Ländern Germaniens und erreichte mit Gottes Hilfe den oben genannten Ort Amöneburg. Amöneburg ist hier direkt außerhalb von Marburg, in dem 2 Zwillingsbrüder herrschten, Detif und Deorulf. Hier errichtete er, nachdem er eine Schar von Gottesknechten gesammelt hatte, ein Klösterlein. Ebenso befreite er das Volk der Hessen aus der Gefangenschaft böser Geister durch die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums. Also hier fing es an, in Amöneburg hat ein kleines Kloster gegründet, und von dort aus haben sie das Evangelium gepredigt, und es passierte relativ bald, dass viele Leute zum Glauben kamen. Es gab große Massentaufen dort auch bei Amöneburg. Manche von euch wissen das, wir haben als Christustreff dort immer mal wieder Tauffeiern gefeiert. Wir haben auch ein paar Bilder einmal von Amöneburg. So sieht das aus, ne? Dieser schöne, da oben ist das Kloster immer noch drauf. Und am Fuß des Berges gibt es diese Quelle, die Waschbach, wo also der Bonifatius getauft haben soll an dieser Stelle, und das ist ein Bild von einer der letzten Taufen. Also das könnt ihr euch dann tausendfach vorstellen. So ist also da das Evangelium verbreitet worden. Und es gab große Missionserfolge, viele Leute sind zum Glauben gekommen. Eine Geschichte ist natürlich besonders berühmt, nämlich der sogenannte Fall der Donaseiche. Ja, also das ist vielleicht sogar das Einzige, was manche Leute über Bonifatius wissen. Der Mann, der die Donaseiche fällte. Das ist auch hier in Hessen passiert, in Geismar. Und das ist manchmal, so stellt man sich dann so die Mission vor. Ich habe ja auch mal ein Bild mitgebracht. Ja, so Bonifatius mit der Axt in der Hand, wie er da gerade diesen Baum fällt. Da unten sieht man schon, der Baum ist schon halb durch. Und das ist natürlich eine dramatische Geschichte, weil diese Eiche war also ein alter ein Heiligtum für die germanischen Götter, dem Donar, geweiht. Und jetzt kommt der Missionar und fällt die also um. Das nächste Bild ist noch von der Fernsehdokumentation, die Axt Gottes. Ja? Also das ist so das Klischee, wie man sich Mission im Mittelalter vorstellt. Hier kommt der Missionar, vernichtet mit Gewalt und mit der Axt den Glauben und die Kultur der anderen. Und wer sich nicht fügt, muss sterben. Ja? Das Spannende ist, wenn man sich die Geschichte mal anschaut, dann ist sie in Wirklichkeit ganz anders gewesen. Ich wusste das auch gar nicht so genau, ich habe mich aber nochmal kundig gemacht. Und in der Tat ist es so, dass Bonifatius diese Eiche gar nicht gefällt hat. Die Geschichte erzählt nämlich etwas anderes. Also, hier kommt der Bericht. Damals aber empfingen viele Hessen, die den christlichen Glauben angenommen hatten und durch die siebenfältige Gnade des Geistes gestärkt waren, die Handauflegung. Auf deren Anraten und mit ihrer Unterstützung unternahm er es, eine ungeheure Eiche, die mit ihrem alten heidnischen Namen die Jupiter-Eiche genannt wurde, in einem Ort, der Geismar hieß, im Beisein der ihn umgebenden Knechte Gottes zu fällen. Okay, da steht's ja schon, er unternahm es. Dann heißt es, als er nun in der Zuversicht seines standhaften Geistes den Baum zu fällen begonnen hatte, verwünschte ihn die große Menge der anwesenden Heiden als einen Feind ihrer Götter lebhaft in ihrem Inneren. Als er jedoch nur ein wenig den Baum angehauen hatte, wurde sofort die gewaltige Masse der Eiche von höheren göttlichen Wehen geschüttelt und stürzte mit gebrochener Krone zur Erde. Und wie durch höheren Winkes Kraft barst sie sofort in vier Teile, und vier ungeheuer große Teile von gleicher Länge stellten sich dem Auge dar, ohne dass die umstehenden Brüder etwas dazu durch Mitarbeit getan hatten. Als dies die vorher fluchenden Heiden gesehen, wurden sie umgewandelt, ließen von ihrem früheren Lästern ab, priesen Gott und glaubten an ihn. Darauf aber erbaute der hochheilige Bischof, nachdem er sich mit den Brüdern beraten hatte, aus dem Holzwerk dieses Baumes ein Bethaus und weihte es zu Ehren des heiligen Apostels Petrus. Also die Eiche ist tatsächlich gefallen, aber manches ist hier doch sehr anders als in dem Klischee. Erstens, man stellt sich das immer so vor, dass er gegen den Willen der Heiden dahin geht und ihren Baum umfällt. Es war aber anders. Die Leute waren zum Glauben gekommen und sie hatten ihn gebeten, weil sie gesagt haben, dieser Glaube ist nicht richtig. Wir möchten gerne uns abkehren von diesem Glauben, weil er uns gefangen hält, weil er uns zerstört, weil er uns kaputt macht. Wir möchten, dass du in diese Eiche fällst. Und dann, als er sich dazu hat überreden lassen und gerade anfangen wollte, hat Gott sozusagen eingegriffen und diesen Baum von sich aus in vier Teile zerteilt. Jetzt kann man so eine Geschichte für Legende halten oder Mythos, das kann man alles machen. Da können sich die Historiker drüber streiten. Was ich wichtig finde, ist, dass dieses Klischee vom axtschwingenden Missionar, der den Glauben mit Gewalt verbreitet, sich einfach in dieser Geschichte nicht findet. Entweder es war wirklich ein Zeichen der Kraft Gottes, oder man glaubt eben nicht daran, dass es Gottes Kraft war. Aber wichtig ist mir zu lernen, was ich bei Bonifatius in seinem ganzen Leben sehe. Wenn wir sein Leben verfolgen, dann sehen wir an keiner Stelle die Anwendung von Gewalt, von Zwang, von Waffen. Im Gegenteil, er hat sich immer wieder dagegen ausgesprochen. Wir haben es eben gehört, in dem Moment, wo er getötet wurde, hat er noch gesagt, greift nicht zu den Waffen, sondern segnet, die euch verfolgen, tut Gutes denen, die euch Böses tun wollen. Und er hat auch an dieser Stelle sozusagen keine Gewalt angewendet gegen den Willen der Leute. Im Gegenteil, er hat sogar zu der Zeit ein Konzil einberufen, wo die wichtigsten Grundregeln für kirchliche Arbeit in Deutschland beschlossen wurden. In diesem sogenannten germanischen Konzil gibt es einen Satz von wenigen, wo drin steht, allen Dienern Gottes haben wir es untersagt, Waffen zu tragen, zu kämpfen, ins Feld oder gegen den Feind zu ziehen. Wir sehen in Bonifatius einen Mann, der mit dem Evangelium kämpft und streitet, aber nicht mit der Waffe. Der auch nicht mit Staatsgewalt das Christentum verbreitet, sondern mit Klöstern, die er gründet, und mit dem Wort, das er predigt. Durch sein ganzes Leben sehen wir eine demütige Einstellung, mit der er das Evangelium den Menschen nahebringt, einlädt. Wir sehen um die Klöster, die er überall gründet, auch Angebote für die Armen, für die Kranken. Wir lesen von Berichten, von Heilungen. Auch da die Zeichen und Wunder, die Kraft, die Gott mittut mit der Missionsarbeit. Und so ist das Zweite, was wir lernen können von Bonifatius. Missionsarbeit geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft, weder durch Zwang noch durch Gewalt, noch vielleicht durch unsere Weisheit und Überzeugungskünste, sondern indem wir demütig das Wort predigen und indem Gott seine Kraft dazu tut. Der dritte Punkt, nur ganz kurz, was wir auch an dieser Stelle sehen, vielleicht habt ihr es gehört, an dem Ende der Geschichte, Bonifatius, nachdem dieser Baum zerfallen ist, nimmt er das Holz und baut daraus eine Kirche. Und darüber könnte man sehr viel sagen, weil es auch sinnbildlich ist für die Missionsarbeit des Bonifatius. Bonifatius hat ganz oft an diesen heidnischen Orten, wo früher andere Götter verehrt wurden, angeknüpft und hat aus diesen Orten einen neuen Ort gebaut, nämlich einen Ort des Evangeliums. Auch hier hat er sozusagen die alte Eiche genommen und hat sie umgewandelt in eine Kirche. Und das finde ich sehr bezeichnend für diese Frage von Evangelium und Kultur. Wir haben ja oft so die Frage als Christen, wie das sich verhält. Es gibt so die die Kulturverweigerer, die sagen, das Evangelium und die Kultur, das sind zwei gegensätzliche Größen und alles, was wir als Christen machen müssen, ist, uns zurückzuziehen aus der Kultur unserer Zeit, alles anders zu machen. Wir müssen andere Musik hören, wir müssen eine andere Sprache sprechen, wir müssen anders gekleidet sein. Hauptsache, wir machen nicht mit bei der Kultur unserer Zeit. Und dann gibt es die anderen, das sind so die Kulturverehrer. die sagen, das Evangelium, das muss Gestalt gewinnen in der Kultur unserer Zeit. Wir müssen die Musik der Leute hören, wir müssen die Sprache der Leute sprechen, wir müssen alles so machen, wie es die Zeitkultur uns vorschreibt. Wir müssen total am Puls der Zeit sein und alles so machen, wie es die Kultur um uns herum macht. Und wir sehen bei Bonifatius, dass er weder den einen noch den anderen Weg geht, sondern dass er an der Kultur seiner Zeit anknüpft. Man könnte dafür viele Beispiele nennen, aber die Zeit reicht nicht mehr. Aber diese Kultur nicht unverändert lässt, sondern sie umwandelt und verändert. Er ist also weder ein Kulturverweigerer noch ein Kulturverehrer, sondern ein Kulturveränderer. Und das zeichnet seine Missionsarbeit aus. Er wollte nicht nur einzelne Menschen gewinnen, er wollte nicht nur Seelen gewinnen, sondern er wollte eine Kultur verändern. Er wollte ein ganzes Land verändern. Und das hat er am Ende auch geschafft. Er hat dann einen großen Teil seines restlichen Lebens damit verbracht, Klöster zu bauen und auch kirchliche Strukturen zu schaffen. Und als er das alles geschafft hatte am Ende seines Lebens, hat er das nochmal seinem Nachfolger übergeben und ist nochmal aufgebrochen in die Mission, nochmal dahin, wo er ganz am Anfang war, in Friesland, und ist eben dort ums Leben gekommen. Evangelium und Kultur, das war das Thema für heute. Wie können wir unsere Kultur mit dem Evangelium erreichen und verändern? Drei Dinge, die ich von Bonifatius lernen möchte. Das erste, wir können nur dann unsere Kultur mit dem Evangelium verändern, wenn wir selbst tief und fest im Evangelium gegründet sind. Bonifatius hat dafür die Hälfte seines Lebens verwendet, um sich so mit dem Evangelium zu tränken, dass er es dann wirklich machtvoll in eine fremde Kultur hineinsprechen konnte. Zweitens, wir können die Kultur mit dem Evangelium nur dann verändern, wenn wir es nicht aus eigener Kraft, aus eigener mit Gewalt tun, sondern in Demut und Bescheidenheit und verbunden mit der Kraftwirkung Gottes. Bonifatius hat das Zeit seines Lebens gelebt, er hat das Wort verkündigt, er hat nicht zum Schwert gegriffen, aber er hat die Wunder Gottes erlebt, die seinen Dienst begleitet haben. Und das Dritte ist, wir können unsere Kultur nur dann mit dem Evangelium verändern, wenn wir es einerseits kulturell relevant verkünden und gleichzeitig doch auch unsere Kultur in Frage stellen und sie verändern. Bonifatius hat das ganz bewusst gemacht. Er hat immer wieder dort das Evangelium verkündet, wo die Stätten des alten Glaubens waren, wo die alten Mächte groß waren, auch gegenüber den Königen und Herrschaften. Und hat gesagt, die müssen wir verändern mit dem Evangelium. Und so hat er aus diesen alten Städten des Unglaubens neue Städten des Evangeliums gebaut. Wir möchten an dieser Stelle euch einladen, einen Moment selber nachzudenken, was das für euch bedeutet. Und dazu drei Fragen. Das erste, was kann ich selber tun, um tiefer im Evangelium gegründet zu sein? Das zweite, wo vertraue ich vielleicht mehr auf meine eigene Kraft und Weisheit als auf das Evangelium und die Kraft Gottes? Und das Dritte, bin ich eher ein Kulturverweigerer oder ein Kulturverehrer oder ein Kulturveränderer?